Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 9 Monate vor der Landtagswahl muss sich die CDU in Schleswig-Holstein an der Spitze neu formieren. Landeschef Bötticher, der die Partei auch in den Wahlkampf führen sollte, ist zurückgetreten. Mit einer emotionalen Erklärung wandte er sich gestern Abend an die Öffentlichkeit und zog die Konsequenz daraus, dass eine Liebesbeziehung zu einer 16-Jährigen bekannt geworden war. Heute Abend gab von Bötticher auch den Fraktionsvorsitz ab. Als neuer Spitzenkandidat ist der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister De Jager im Gespräch.
Die Nord-CDU ist schockiert nach dem Rücktritt des designierten Spitzenkandidaten von Bötticher. Ministerpräsident Carstensen hatte ihn zu seinem Nachfolger aufgebaut. Bötticher sollte für die schleswig-holsteinische CDU in den Wahlkampf gehen.
Christian von Bötticher ist ein ausgesprochen starkes und gutes politisches Talent. Er ist über eine Geschichte gestolpert. Mir tut das außerordentlich leid. Und mir tut auch Christian von Bötticher leid. Das sage ich an dieser Stelle auch nochmal.
Gestern hatte von Bötticher Stellung genommen. Dazu, dass er im vergangenen Jahr ein Liebesverhältnis mit einer 16-Jährigen gehabt haben soll.
Ja, es ist wahr. Ich hatte mich im Frühjahr 2010 in eine junge Frau verliebt und bin mit ihr mehrere Monate zusammen gewesen. Diese sehr ungewöhnliche Liebe ist auch von unserem Umfeld akzeptiert und unterstützt worden.
Für die Nord-CDU war jedoch die Beziehung nicht tragbar. Rein rechtlich gesehen sei sie zwar zulässig, aber moralisch bedenklich.
Unser Ziel war, dass Christian von Bötticher nicht als Landesvorsitzender in den bevorstehenden Wahlkampf geht. Und wir befürchten müssen, dass bei der einen oder anderen Veranstaltung doch jemand aufsteht und sehr emotional ihn deshalb anklagt. Insofern war es im gegenseitigen Interesse aller Beteiligten.
Heute Abend ist von Bötticher auch von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. Sein Landtagsmandat will er behalten. Morgen trifft sich die CDU-Fraktion, um einen Nachfolger zu bestimmen. Beste Aussichten auf die Spitzenkandidatur hat Wirtschaftsminister De Jager. Doch von Bötticher's frühere Beziehung mit einer 16-Jährigen hinterlässt in der Nord-CDU einen Scherbenhaufen. Und das 9 Monate vor der Landtagswahl.
Die Europäische Zentralbank hat in der vergangenen Woche für 22 Milliarden Euro Staatsanleihen aufgekauft. Von welchen Ländern sie die Papiere erworben hat, teilte die EZB nicht mit. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass es vor allem Anleihen aus Italien und Spanien waren. Insgesamt hat die EZB jetzt Staatsanleihen im Wert von 96 Milliarden Euro in ihren Büchern stehen, vor allem griechische, portugiesische und irische. Unterdessen geht in Deutschland die Diskussion über die Einführung gemeinsamer Euro-Anleihen weiter.
Die Kanzlerin ist zurück aus dem Urlaub. Gemeinsame Staatsanleihen der Euro-Länder, sogenannte Euro-Bonds, lehnt sie weiter ab. So sieht das auch der Wirtschaftsminister. Er fordert klare Stabilitätskriterien, zum Beispiel eine strenge Finanzkontrolle für die Schuldenländer, und warnt vor den Euro-Bonds.
Wir halten Eurobonds nach wie vor für den falschen Weg. Es würde vor allem diejenigen Länder bestrafen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, die wirtschaftlich stark sind, so wie Deutschland.
Für die Opposition sind europäische Staatsanleihen unter Auflagen notwendig. Sie sehen darin die letzte Chance, die Eurozone zu stabilisieren.
Deutschland sperrt sich hier nach meiner Auffassung überflüssigerweise gegen die eigentlich wirklich wirksame Maßnahme zur Begrenzung von Spekulation. Und das sind halt europäische Staatsanleihen, sogenannte Eurobonds.
Wir als Linke sind für die Auflage von Euroanleihen. Es ist ein Mittel, langfristig aus der Krise herauszukommen.
Morgen trifft die Kanzlerin den französischen Präsidenten. Ihr Sprecher dämpfte bereits heute die Erwartungen an das Treffen.
Eurobonds waren, wie Sie ja sehr gut wissen, für die Bundesregierung in den vergangenen Monaten der Schuldenkrise kein Thema, und sie werden auch morgen bei dem Treffen in Paris zwischen der Kanzlerin und Präsident Sarkozy kein Thema sein.
Beim morgigen Treffen gehe es um eine stärkere Steuerung der europäischen Wirtschaftspolitik und ein besseres Krisenmanagement in der Eurozone. Die Bundeskanzlerin werde das Thema Eurobonds von sich aus nicht ansprechen.
Der britische Premier Cameron hat nach den landesweiten Unruhen einen Verfall der moralischen Werte in seinem Land beklagt. Soziale Spannungen seien nicht der Grund für die Krawalle, sagte Cameron in einer Rede, sondern eine Kultur der Faulheit, der Verantwortungslosigkeit und des Egoismus. Bei den Unruhen entstand Sachschaden in Millionenhöhe. 5 Menschen kamen ums Leben.
Auch fast eine Woche nach Ausbruch der Krawalle sind deren Spuren noch vielerorts präsent, wie hier im Londoner Stadtteil Tottenham, in dem alles begann. Aber zwischenzeitlich hat auch das Nachdenken eingesetzt über die Gründe der Unruhen. Premierminister Cameron und der Versuch einer Analyse heute in einem Jugendzentrum seines Wahlbezirks. Eine der Lektionen dieser Krawalle ist, dass wir ehrlich über dieses schlechte Benehmen reden müssen. Denn dieses unsoziale Verhalten ist jetzt buchstäblich vor unseren Türen angekommen. Das muss jetzt ein Weckruf sein. Das klang nach Durchgreifen. In der Sache allerdings blieb Cameron vage. Auch seinen umstrittenen Plan, das Budget der Polizei einzukürzen, erhielt er aufrecht. Der Londoner Bürgermeister hielt dagegen auf seine eigene ironische Art. Der Premierminister ist ein sehr weiser Mann und natürlich sollte man sich nicht festbeißen an Budgets. Essentiell aber ist, dass auch weiterhin ausreichend Polizei auf der Straße sein kann. Bereits am Wochenende hatte Cameron die britische Polizei gegen sich aufgebracht, als er eine Null-Toleranz-Politik forderte und den amerikanischen Ex-Polizeichef Bill Bratton als neuen Berater von Scotland Yard ins Spiel gebracht hatte. Hartes Durchgreifen allein aber wird die Probleme langfristig kaum lösen können. David Cameron sprach zwar von sozialen Problemen als Ursache, ließ aber auch heute kaum einen sozialpolitischen Lösungsansatz durchblicken. Und die Opposition wirkt ebenfalls hilflos. Was bleibt, ist eine große Ratlosigkeit und eigentlich nur die eine Gewissheit, dass die Krawalle der letzten Woche hier jederzeit wieder aufflammen können.
Deutschland stockt die Hilfe für die Hungernden in Ostafrika auf. Entwicklungsminister Niebel sagte nach einem Treffen mit dem kenianischen Präsidenten Kibaki, die Bundesrepublik werde zusätzliche 118 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Unter der Dürre in Ostafrika leiden besonders die Menschen in Somalia. Viele suchen Zuflucht in Kenia.
Die Kinder spielen, sie lachen, sie sind in Sicherheit. Somalische Flüchtlinge, die es bis nach Nairobi geschafft haben. Wer hier lebt, kann für sein Überleben selbst sorgen. Die Somalis sammeln sich in bestimmten Slums, allein in diesem leben ca. 100.000, aber auch ebenso viele Kenianer. Um die Folgen dieser schwierigen Situation kümmert sich die Biafra-Klinik. Es ist zu eng, alle sind arm, für niemanden gibt es genug, das führt oft zu Gewalt. Auch zu häuslicher Gewalt gegen Frauen. Ärzte, Schwestern, Sozialarbeiter kümmern sich um die misshandelten, oft vergewaltigten Frauen. Ein Projekt für Flüchtlinge und Kenianer, finanziert mit deutschen Hilfsgeldern. Bundesentwicklungsminister Niebel traf heute mit dem kenianischen Präsidenten Kibaki zusammen. Hier ging es auch um Hilfsgelder für Dürreopfer. Deutschland will seine Unterstützung um 118 Millionen Euro erhöhen. Bisher waren es 33,5 Millionen.
In einem strukturierten Ansatz, der sowohl kurzfristig helfen soll, den hungernden Menschen Möglichkeiten zu geben, verpflegt zu werden, aber auch mittel- und langfristig die Strukturen verändern soll, damit die nächste zu erwartende Dürre nicht oder zumindest nicht in der gleichen Härte auf die Menschen trifft, wie das jetzt der Fall war.
Denn die Auswirkungen dieser Dürre sind überall in Kenia zu spüren. Der große Zustrom von insgesamt inzwischen 700.000 Flüchtlingen belastet Kenia schwer, führt zu Ängsten und Spannungen. Die zusätzlichen 118 Millionen aus Deutschland nicht nur für Soforthilfe auszugeben, ist deshalb auch eine Botschaft an Kenia. Das Land wird nicht vergessen, auch in Zukunft nicht, nach der Katastrophe nicht.
Pakistan hat Berichte zurückgewiesen, chinesischen Agenten Zugang zu einem Spezialhubschrauber der USA gewährt zu haben. Der Stealth-Helikopter kann vom Radar nicht erfasst werden. Er war bei der US-Kommandoaktion gegen Osama bin Laden im pakistanischen Abbottabad beschädigt zurückgelassen worden. Bei dem Einsatz im Mai war der Anführer der Terrororganisation Al-Qaida getötet worden. Sollten die Vorwürfe zutreffen, könnte das die Spannungen zwischen den USA und Pakistan verschärfen.
Bei einer Serie von Anschlägen im Irak sind mindestens 60 Menschen getötet worden, mehr als 100 wurden verletzt. In mehreren Städten zündeten Unbekannte am Vormittag Sprengsätze. Allein in der Stadt Kut, südöstlich von Bagdad, starben mindestens 34 Menschen, als zwei Bomben kurz nacheinander detonierten. Anschläge gab es auch in Bagdad, Mosul, Balad und Tikrit. Aufsehenerregender Auftritt des ehemaligen ägyptischen Präsidenten. Auch am zweiten Prozesstag wurde Mubarak im Krankenbett in den Gerichtssaal geschoben. Die Anklage wirft ihm die Tötung von mehr als 800 Demonstranten beim sogenannten Arabischen Frühling vor. Der 83-jährige Ex-Präsident weist alle Anschuldigungen zurück. Der Prozess wurde nach 2 Stunden auf Anfang September vertagt. Außerdem ordnete der Richter an, dass es keine weiteren Live-Übertragungen aus dem Gerichtssaal geben werde.
Vor dem Landgericht Frankfurt hat eines der größten Wirtschaftsverfahren in Deutschland begonnen. 6 Männern wird vorgeworfen, den Staat um insgesamt 230 Millionen Euro geprellt zu haben. Eingefädelt wurde der Betrug beim Handel mit Emissionsrechten, also den Papieren, die Unternehmen zum Ausstoß des Treibhausgases CO2 berechtigen. Werden diese Papiere verkauft, wird Umsatzsteuer fällig und die haben die Angeklagten offenbar mittels eines ausgeklügelten Systems umgangen. Der Internetkonzern Google kauft die Mobilfunksparte von Motorola für 12,5 Milliarden Dollar. Es ist die größte Übernahme in der Firmengeschichte. Google will damit offenbar sein Betriebssystem Android für Smartphones und Tablet-Computer stärken. Gegen Android laufen derzeit zahlreiche Patentklagen von Konkurrenten. Der Kauf muss noch von den Kartellbehörden genehmigt werden und soll zum Jahreswechsel abgeschlossen sein.
Vom Kreidefelsen auf Rügen sind auf einer Länge von 100 Metern Kreidebrocken in die Tiefe gestürzt. Etwa 30.000 Kubikmeter, das entspreche der Menge von 750 Lkw-Ladungen, so ein Sprecher des Nationalparks Jasmund. Der Regen der vergangenen Wochen habe die Kreide am Kieler Bach aufgeweicht und instabil gemacht. Es sei einer der größten Abbrüche seit 2002.
Aus dem Leck an der Bohrinsel Gannet Alpha in der Nordsee tritt weiter Öl aus. Der Betreiber Shell schätzt, dass bislang mehr als 215 Tonnen ins Meer gelaufen sind. Bislang sei es nicht gelungen, das Loch zu schließen. Das Leck etwa 180 Kilometer östlich vor Aberdeen war vergangene Woche entdeckt worden. Beethovens 9., eines der populärsten Werke der klassischen Musik, erklang heute an der innerkoreanischen Grenze. Star-Dirigent Barenboim hatte die Sinfonie mit der Ode an die Freude für das Freiluftkonzert ausgewählt. Mit seinem israelisch-arabischen Orchester wollte er so ein Zeichen des Friedens setzen.
Ein Licht im Niemandsland und Klänge hier nie zuvor gehört. Das West Eastern Divan Orchestra unter Daniel Barenboim spielt Beethovens 9. Die Hymne der Freiheit, ausgerechnet hier im geteilten Korea, im Grenzgebiet zwischen Nord und Süd.
Ich hoffe, es wird so gesehen, wie es ist, nämlich nicht als ein politischer Akt für oder gegen Nordkorea oder für oder gegen Südkorea, sondern als unseren Wunsch, dass der Dialog zwischen den Menschen geöffnet wird.
Dialog auf Koreanisch, so sieht er bisher aus. Stacheldraht und Wachtürme. Heute mittendrin Geiger, Cellisten, Posaunisten. Viele der jungen Musiker stammen aus Israel und den Palästinensergebieten. Sie haben den Schmerz der Teilung persönlich erlebt und wie die Musik geholfen hat, Grenzen zu überwinden. Alle Menschen werden Brüder, singt der Chor. Eigentlich sollten auch nordkoreanische Sänger und Zuschauer dabei sein dürfen. Das hat nicht geklappt. Die südkoreanischen Besucher aber sind begeistert vom Friedenskonzert im Niemandsland. Ich glaube, wir werden uns bald wieder vereinigen. Es wäre so schön, wenn Nord- und Südkoreaner dieses Konzert irgendwann einmal zusammen erleben dürften. Die Musik verleiht dem Einheitsgedanken Flügel, Beethovens 9. Welch Botschaft auch für die Menschen jenseits der Grenze im fernen, nahen Nordkorea.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 16. August.
Ein Keil des Azorenhochs beschert uns in den nächsten Tagen recht freundliches und warmes Sommerwetter. Am Donnerstag fließt dann wieder feucht-schwüle Luft nach Deutschland, in der sich erneut heftige Schauer und Gewitter entwickeln. Im Nordosten und Süden gibt's heute Nacht noch ein paar Schauer und Gewitter, sonst teils bewölkt, teils klar. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag verbreitet freundlich. In einigen Regionen tauchen zwar Wolken auf und einzelne Schauer können nicht ausgeschlossen werden, aber es zeigt sich auch für längere Zeit die Sonne. Morgen weht der Wind schwach aus unterschiedlichen, an der Küste auch mäßig aus westlichen Richtungen. In einigen Bergtälern heute Nacht 7 bis 9, sonst 10 bis 14 Grad. Am Oberrhein morgen sommerliche 27, an der See nur 19 Grad. Auch am Mittwoch viel Sonnenschein und warm, im Norden und Nordwesten auch Wolken und vereinzelte Schauer. Am Donnerstag von Südwesten zunehmend schwül und ab den Nachmittagsstunden zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Die gibt's am Freitag vor allem in der Südosthälfte, während sich das Wetter von Nordwesten wieder beruhigt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska, darin besondere Ansprüche, Politiker und ihr Privatleben. Außerdem versteckte Katastrophe, die Hungersnot im abgeschotteten Eritrea.